Geislingen an der Steige im Jahr 1925. Eine große Limousine der deutschen Traditionsmarke Horch fährt nach einer langen Fahrt von der Albhochfläche hinunter in die Stadt. Im Fahrzeug befindet sich die bekannte Göppinger Unternehmerfamilie Böhringer. Plötzlich bemerkt der Fahrer auf der steilen Straße, dass die Bremsleistung rapide nachlässt. Im gleichen Maß nimmt die Geschwindigkeit zu. Und es ist nur noch eine Frage von Sekunden, bis das große Auto auf eine Hauswand prallt und die Familie, die Insassen, tot sind. Genau in diesem Augenblick geschieht etwas fast Unglaubliches. Ein Schäfer treibt seine Schafherde mitten durch die Stadt, genau auf der Straße, wo das Fahrzeug herunterrast. Und mit großer Geschwindigkeit rast das Auto in die Herde hinein, kommt dort zum Stehen und die Insassen können unverletzt aussteigen. Einige Schafe kommen bei dem Unfall zu Tode. Später bekommt der Schäfer eine großzügige Entschädigung für die toten Tiere, aber letztendlich ist den Insassen nichts geschehen. Die Geschichte ist tatsächlich geschehen, passiert. Ich habe es gelesen in einem Buch über alte Göppinger Geschichten. Und ich denke, hoffentlich funktionieren die Bremsen unseres Fahrzeugs gut, wenn wir einmal die Geislinger Steige runterfahren. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass uns eine Schafherde in der Stadt vor so einem Unfall schützt, die ist minimal. Die Situation an sich ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Denn auch in unserem, ja in deinem und in meinem Leben gibt es Dinge, die versagen. Genauso versagen wie die Bremsen des alten Horch-Automobils damals. Ein Auto ohne Bremsen, das ist ein Todeskommando. Aber auch ein Leben, in dem dieses und jenes versagt, in dem so einiges misslingt und in dem wir entgegen unserer Bestimmung leben, auch das ist ein Leben, das sein Ziel verfehlen wird und am Ende einen Crash erleidet. Und das ist keine technische, das ist eine geistliche Situationsbeschreibung. Und die Bibel, die nennt dieses Versagen Sünde. Sünde. Und es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der ohne Sünde durchs Leben kommt. Überall gibt es Versagen und gibt es Verfehlung des Ziels. Und jetzt ist die entscheidende Frage, gibt es eine Schafherde, die uns vor dem tödlichen Aufprall schützen wird? Die biblische Antwort lautet ja. Ja. Und es braucht nicht mal eine Schafherde, es genügt ein einziges Schaf. Ja, es genügt sogar nur ein einziges Lamm. Und dieses Lamm, das ist unsere, das ist deine Rettung vor dem tödlichen Aufprall. Diese bedeutende Erkenntnis von dem Lamm hatte vor langer Zeit ein Mann namens Johannes, auch der Täufer, genannt. Und dieser Johannes führte zu biblischen Zeiten eine große Buß- und Taufaktion im Fluss Jordan durch. Und unter den vielen Menschen, die zu ihm kamen, zu dieser Taufe, da entdeckte Johannes plötzlich einen Mann, der so aussah wie alle anderen eigentlich. Aber Johannes erkannte das Besondere an diesem Mann namens Jesus. Und er zeigte auf Jesus und er rief, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wir lesen das in der Bibel im Johannes im ersten Kapitel, im Johannesevangelium. Ja, und dieser Johannes der Täufer, der hatte damals die Erkenntnis, welche außerordentliche Bedeutung dieser Jesus hat. Was es wirklich bedeutet, dann das Lamm Gottes zu sein, was es für Jesus bedeutet hat, das konnte Johannes an jenem Tag noch gar nicht wissen. Wir erhalten von dem, was es bedeutet, Lamm Gottes zu sein, eine anschauliche Darstellung durch ein Bild, das erst 1500 Jahre später gemalt wurde von dem Maler Matthias Grünewald. Es ist ein Bild, das in einem Ort in Isenheim im Altar dargestellt ist. Da sind noch mehr Bilder auf diesem Altar, aber das ist das zentrale Bild. Der Maler wollte keineswegs eine realistische Darstellung der Kreuzigung von Jesus malen, die wir hier auf diesem Bild erkennen können. Dieses Bild erzählt vielmehr eine Geschichte. Was siehst du auf diesem Bild? Was fällt dir auf? Wir sehen natürlich im Mittelpunkt Jesus. Jesus tot bereits, gestorben an einem Holzkreuz. Sein Körper, wenn wir genauer hinschauen, ist gezeichnet von den Verletzungen, die ihm die römischen Soldaten zugefügt haben. Und wir können, wenn wir diese Verletzungen sehen und diesen Mann, der hier gestorben ist, dann können wir denken an eine Vorhersage, die noch viel, viel früher geschrieben oder gemacht wurde von einem Propheten Jesaja. Eine Vorhersage über einen Retter, der kommen wird, um Folgendes zu tun. Jesaja sagte damals: Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld. Wegen unserer Sünden hat man ihn gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und bei allen Grausamkeiten dieser Prophetie war es auch eine tröstliche Botschaft. Es geht um unsere Schuld, um unsere Sünde. Und darüber steht das Versprechen, dass Gott jemanden schicken wird, der unsere Strafe auf sich nimmt, damit wir Frieden haben und heil werden. Das geschah 600 Jahre bevor Jesus zu Johannes kam. Die Ankündigung war bekannt, auch Johannes der Täufer erkannte und kannte diese Ankündigung. Und dann sah er Jesus und er wusste, jetzt ist es soweit. Der erwartete Erlöser, er ist gekommen. Er trägt die Sünde der ganzen Welt, so sagt es Johannes der Täufer, als er dann Jesus sah am Jordan. Und das Bild drückt das auch aus. Es drückt das einerseits aus, indem Jesus hier größer dargestellt ist als die anderen Menschen auf dem Bild. Es zeigt, Jesus ist das Zentrum des Bildes. Er steht über allem. Und rechts von Jesus, da ist Johannes der Täufer dargestellt. Und so wie Jesus groß gemalt ist, so ist auch der Zeigefinger dieses Johannes auffallend groß. Unübersehbar deutet er auf Jesus, den Gekreuzigten. Jeder soll es sehen. Jeder soll sehen, Jesus ist die entscheidende Person auf diesem Bild. Vielmehr noch die entscheidende Person dieser ganzen Welt. Entscheidend? Warum? Für wen? Auch das teilt uns der Maler mit, und zwar auf der linken Seite. Auf dem Boden kniet eine Frau. Sie kniet mit offenen, langen Haaren und vor ihr steht ein Gefäß. Ich habe es ein bisschen vergrößert, damit man es besser sehen kann. Diese Szene soll uns erinnern an ein Essen. Ein Essen, das Jesus eingenommen hat im Kreise von ehrenwerten Menschen. Während dieses Essens kam ganz überraschend eine Frau in den Raum. Eine Frau, die allgemein bekannt war als Sünderin. Und diese Frau kniete nieder vor Jesus, der da beim Essen lag, so halb liegend, halb sitzend, kniet diese Frau nieder und sie weint. Sie weint so sehr, dass ihre Tränen die Füße von Jesus ganz nass machen. Und dann löst sie ihr Kopftuch, sodass ihre langen Haare offen zu sehen waren und trocknet die Füße von Jesus mit ihrem Haar. Ein Unding, eine Frau in der Öffentlichkeit, die ihre Haare zeigt. Ein absolutes No-Go. Und schließlich macht sie noch etwas. Sie nimmt ein Gefäß mit Salböl, das sie mitgebracht hatte, und sie salbt die Füße von Jesus mit diesem kostbaren Öl. Und das sehen wir auf diesem Gemälde. Wir sehen die Frau mit den offenen Haaren weinend und wir sehen auch das Gefäß, das vor ihr steht. Und damals standen die anwesenden ehrwürdigen Männer, die standen daneben und sie beobachteten verächtlich das Ganze. Fremdscham nennt man so etwas. Dieser Jesus lässt sich von einer billigen Sünderin anfassen. Wie peinlich, wie entwürdigend. Ja, und mit einer ähnlich verächtlichen und stolzen Herzenshaltung schauen auch heute viele Menschen auf Jesus. Und sie schauen auch verächtlich auf diejenigen, die Jesus lieben. Diejenigen, die von Jesus Heil und Vergebung empfangen. Diejenigen, die vor Jesus niederknien und ihn anbeten, so wie es diese Frau tat. Und damals schaute Jesus die Männer an und er sagte ihnen etwas. Er sagte ihnen: Dieser Frau sind ihre vielen Sünden bereits vergeben worden. Und deshalb hat sie mir ihre Liebe erwiesen. Und dann schaut er die Frau an und er sagt zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Das sehen wir auf diesem Bild. Aber nicht nur die kniende, weinende Frau, nicht nur für diese kniende, weinende Frau ist Jesus die entscheidende Person der Weltgeschichte. Wir sehen auf diesem Bild, wenn wir es nochmal ganz anschauen, dass Jesus zweimal abgebildet ist. Wer erkennt ihn? Ja, ihr habt sicherlich richtig geahnt, neben dem Kreuz steht ein kleines, schüchtern wirkendes Lamm. Und der Zeigefinger von Johannes dem Täufer, und wir erinnern uns, seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Deshalb ist hier dieses Lamm zu sehen. Warum aber Lamm Gottes? Warum ausgerechnet ein Lamm? Lämmer spielen in der Bibel eine immer wiederkehrende Rolle. Und im Alten Testament, in der Geschichte des Volkes Israel, da gab es ein zentrales Ereignis und das war letztendlich der Beginn, sozusagen der Anfang des Volkes Israel. Und es war eben ein Ereignis, bei dem die entscheidende Rolle ein Lamm hatte. Ausgerechnet ein Lamm. Und es geschah Folgendes. Die ersten Generationen des späteren Volkes Israel waren einfach Nomaden, eine Nomadenfamilie, die sich vermehrte. Und diese Nomaden lebten dann nicht mehr in der Freiheit dieser orientalischen Steppenlandschaft, sondern sie waren Sklaven. Sie wurden Sklaven unter der Diktatur des ägyptischen Pharaos. Ägypten war die Großmacht der damaligen Zeit. Und viele Generationen lang mussten diese Menschen dort schuften und sie mussten leiden und sie mussten Pyramiden bauen und Paläste. Dann aber griff Gott ein und er startete das große Drama der Rettung, der Befreiung. Und Gott gebot diesem Pharao die Freilassung der israelitischen Sklaven. Er sagt, lass die frei, lass mein Volk ziehen, was der natürlich nicht tat. Und so verlieh Gott seiner Forderung Nachdruck mit einer Reihe von Plagen und Schikanen gegen dieses ägyptische Herrenvolk. Und nachdem alles nichts geändert hatte am Starrsinn des Pharaos, kam es zu einer letzten Auseinandersetzung. Gott teilte seinen Leuten Folgendes mit. Er sagte, an einem festgelegten Abend, den er wie auch immer ihnen mitteilte, er sagte, an diesem Abend soll in jeder Familie ein Lamm geschlachtet werden, ein Lamm. Und zwar eines, das ein Jahr alt ist. Und zwar ein gesundes Lamm, ohne Fehler. Und dieses Lamm sollten sie schlachten und braten und essen. Und das Blut dieses Lammes sollten sie außen an der Tür, an die Türpfosten ihres Hauses oder ihrer Behausung streichen. Und dann sollten sie abmarschbereit warten, bis der Morgen anbricht. Und in jeder Nacht kam ein schreckliches Gericht über das ägyptische Volk. Und in jeder Familie starb der älteste Sohn. Und der älteste Sohn, das hat eine besondere Bedeutung. Der älteste Sohn, das war die Zukunft. Er trug das Erbe des Vaters weiter. Er musste die Zukunft der Familie garantieren, Fortpflanzung, Land bewahren, Besitz bewahren. Das war die Aufgabe des ältesten Sohns. Und dieser biblische Text mit diesem Tod des Ältesten, das soll uns nicht eine unsoziale Grausamkeit vermitteln, sondern die Botschaft, wer sich gegen Gott stellt, der hat keine Zukunft. Keine Zukunft. So wie eine rasende Autofahrt ohne Bremsen. So war die damalige Diktatur des ägyptischen Pharaos. Und in dieser Nacht da geschah der Aufprall. Die ältesten Söhne, die Zukunft starb. Aber die Söhne der israelitischen Familien, bei denen das Blut des Lammes auf dem Türpfosten war, die wurden verschont. Und am nächsten Morgen, als die Ägypter sahen, was geschehen war, und da hatten die in ihrer Verzweiflung, in ihrer Trauer mehr als genug von weiteren Auseinandersetzungen mit diesem Sklavenvolk und mit deren Gott. Und sie ließen die Israeliten in die Freiheit ziehen. Das Blut des Lammes hatte sie gerettet. Gefangen sein, Sklave sein, in mächtige Zwänge gebunden sein, aus denen es scheinbar kein Entkommen gibt. Erkennen wir das nicht ebenso? Ist das nicht auch immer wieder unsere Situation? Äußere Zwänge, innere Zwänge unserer Seele, unseres Herzens. Der tägliche Kampf gegen Sklaverei, gegen Überforderung, gegen Enttäuschungen, gegen die begrenzte Kraft. Dazu die Unsicherheit, was die Zukunft bringen wird. Und auch die haben wir hier, viele von uns, vielleicht auch jeder. Was wird vor uns liegen? Gerade heute in Deutschland, wo wir wahrscheinlich mehr Wohlstand haben und Sicherheit, als es jemals Menschen auf diesem Fleck der Erde vergönnt war, gerade heute wird die Angst vor morgen immer größer. Und das ist keine unrealistische Angst. Das Leben ist zerbrechlich. Und wir sind von vielen Seiten bedroht. Damals in Ägypten kam unerwartet ein Rettungsangebot. Ein Rettungsangebot, das sich lächerlich naiv anhört. Schlachte ein Lamm, streiche das Blut an deine Türpfosten, dort wo es jeder sehen kann von außen. Und das wird deine Befreiung bewirken. Das klang damals so verrückt wie heute. Und es gehört ein großes Stück Vertrauen dazu, sich auf seine Geschichte einzulassen. Diese israelitischen Sklaven, die waren ja nicht reich. Die hatten ein paar wenige Tiere für ihre eigene Ernährung. Und von denen ein gesundes, fehlerloses Lamm zu schlachten und das Blut an die Tür zu malen, das war ein Vertrauensbeweis. Das war schon ein bisschen verrückt. Abgesehen davon tut es vielleicht nicht auch ein altes, krankes Schaf, das sowieso nichts mehr taugt? Nein, Gott erwartet für seine große Rettungstat ein einwandfreies, fehlerloses Lamm. Und die Bibel erzählt, dass die Israeliten tatsächlich diese einzige Chance ergriffen, dass sie den Glauben hatten, ihre Lämmer schlachteten, das Blut in die Türpfosten strichen und dass sie vom nächtlichen Gericht verschont wurden. Dass sie am nächsten Morgen losgingen auf einen langen Weg. Einen Weg, der sie am Ende in die Freiheit führte. Es war ein weiter Weg in dieses gelobte Land, wo Milch und Honig fließen. 40 Jahre, sagt die Bibel, dauerte es. 40 Jahre mit Kämpfen gegen die Kargheit der Wüste, gegen die Angriffe vieler Feinde. 40 Jahre unterwegs mit diesem Gott auf dem Weg in die Freiheit. 40 Jahre, das entspricht einem ganzen Leben damals. Und doch war dieser Weg besser als die Sklaverei des Pharaos. Ja, diesen Realismus brauchen auch wir heute, wenn wir es mit diesem Lamm zu tun haben. Wenn wir unser Vertrauen auf das Lamm setzen. Es ist ein weiter Weg, der noch vor uns liegt. Aber das Ende wird gut ausgehen. Wir sehen es auf unserem Gemälde. Das Lamm, von dem Johannes sagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Warum ein Lamm, haben wir uns gefragt. Ja, warum ein Lamm? Es war nicht gerade einfach für die Israeliten in Ägypten, ihr Vertrauen auf ein geschlachtetes Lamm zu setzen. Und es ist für uns heute auch nicht einfach, unser Vertrauen auf dieses Lamm Gottes, auf diesen gekreuzigten Jesus zu setzen. Jesus, das Lamm. Und doch gerade ist das die Genialität der Heilsgeschichte Gottes und die Genialität des Evangeliums, ein Lamm zu wählen. Ein Lamm verkörpert Reinheit, Vollkommenheit. Es verkörpert auch eine liebevolle Sanftheit. Aber gleichzeitig hat dieses Lamm noch eine andere Identität. Und wir schauen nochmal unser Bild an und auf dem Gemälde auf der linken Seite ist noch ein Johannes abgebildet, nicht der Täufer, der rechts steht, sondern Johannes, der Jünger, der Evangelist. Er steht da zusammen mit Maria, der Mutter von Jesus. Gemeinsam trauern sie um ihren verlorenen, gestorbenen Sohn und Freund. Später jedoch erhielt dieser Johannes, der Jünger, einen weiteren Blick auf das Lamm, einen ganz anderen, als wir es hier sehen. Einen Blick auf die andere Identität des Lammes. Und zwar durfte Johannes einen Blick in das himmlische Reich Gottes werfen, das eines Tages anbrechen wird, wenn das Leben auf dieser Welt endet. Und er sah einen riesigen Thronsaal, einen Saal, in dem alle Geschöpfe versammelt sind, die jemals auf dieser Erde gelebt haben. Und hören wir uns an, was Johannes von diesem Erlebnis berichtet, von diesem Blick in den Himmel. Und er schreibt in im Buch der Offenbarung in Kapitel 5, und dann sah und hörte ich eine unzählbar große Schar von Engeln. Es waren Tausende und Abertausende. Sie standen im Kreis um den Thron, um die mächtigen Wesen und die Ältesten, und sie riefen in einem gewaltigen Chor: Würdig ist das Lamm, das geopfert worden ist, würdig zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und jedes Geschöpf, das es gibt, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer, hörte ich mit einstimmen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm Preis und Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig. Im Himmel wird das Lamm stark sein. Im Himmel wird das Lamm Gottes Gericht halten über alle Menschen und alle Taten, die geschehen sind. Und diejenigen, die böse sind, die andere Menschen quälen und ausrauben und betrügen, die andere in Leid und Not stürzen, die werden gerichtet werden von diesem Lamm. Und Johannes schreibt über dieses Gericht im Buch der Offenbarung, Kapitel 6. Und alle, die böse sind, kommt aus dem Kontext, stand davor, alle, die böse sind, schrien zu den Bergen: Stürzt doch auf uns herab, verbergt uns vor den Augen dessen, dem alle Macht gehört. Bewahrt uns vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag des Zorns, und wer kann bestehen? Wer kann bestehen? Am Tag des Gerichts, am Tag der Abrechnung. Und die Antwort lautet: Alle, die auf das Lamm vertrauen. Alle, die auf das Lamm vertrauen, werden im Gericht bestehen. Wer das Lamm Jesus anbetet, der wird gerettet werden. Johannes sieht noch etwas. Er sieht in dieser Himmelsvision ein besonderes Buch. Ein Buch, in dem die Namen derer geschrieben sind, die zum Lamm gehören. Und diese Menschen, die in diesem Buch geschrieben sind, sie werden am Tag des Gerichts hineingehen in Gottes neue Welt, in das neue Jerusalem, eine goldene Stadt, sagt die Bibel, also eine herrliche, eine leuchtende, eine glänzende Stadt, einen Ort der Liebe, der Wärme, der Gnade. Mit diesem Versprechen endet das Buch der Offenbarung. Es endet die Bibel. Sie endet mit einem Blick auf das Buch des Lammes. Offenbarung 21. In diese Stadt, das neue Jerusalem, wird nie etwas Unreines kommen. Wer immer wieder tut, was Gott verabscheut, wer von Lügen bestimmt ist, der wird niemals dort hineinkommen, sondern nur die, die im Lebensbuch des Lammes stehen. Genial, das Evangelium, das Lamm. Bildhaft steht es für das sanfteste und schwächste aller Wesen. Und gleichzeitig verkörpert es Gottes Rettungsangebot für die ganze Welt. Das Lamm ist das Heil. Gleichzeitig ist das Lamm der höchste Herrscher, der höchste Richter, derjenige, der die Bösen richtet und derjenigen, der den Begnadigten einen wunderbaren Platz im Himmel bereitet hat. Dieses Lamm lädt dich ein. Es lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Auf unserem Gemälde gibt es noch ein kleines Detail. Ich habe es versucht, etwas zu vergrößern. Aus der Kehle des Lammes fließt Blut. Das Lamm ist geschlachtet worden. Aber dieses Blut fließt nicht auf den Boden. Es fließt in einen Kelch. Es ist der Kelch, den Jesus beim Abendmahl, bei seinem letzten heiligen Abendmahl, in die Hand nahm. Und über diesen Kelch sagte Jesus: Dies ist mein Blut. Es ist das Blut des neuen Bundes, der neuen Verbundenheit mit Gott, mit der himmlischen Welt. Wer auf mich vertraut und wer von meinem Blut trinkt, der wird gerettet werden.